Willkommen bei Mit Milch und Zucker,
wo wir mit Menschen Kaffee trinken,
damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker. Mein Name ist Christiane und im Zoom-Fenster über mir ist heute die Brenda. Ich habe fast meinen Einsteigersatz vergessen. Hallo Brenda.
Hallo Christiane, es sind ja erst irgendwie 7,5 Jahre oder so.
Ja, kann man sich schon mal versprechen. Es war verflixte 7. Jahr. Wir haben auch einen Gast bei uns. Und zwar ist es der Lukas. Hallo.
Hallo, Servus.
Der Lukas war nämlich besonders pünktlich und hat jetzt schon unsere Vorgespräche über Trash-TV und andere Themen mitbekommen. Hast du einigen Gästen voraus. Weißt jetzt sehr viel über uns. Damit die Hörerinnen und Hörer auch sehr viel über dich erfahren, stell dich kurz mal vor, wer du bist, was du machst und worüber wir mit dir heute reden wollen. Du bist ursprünglich Sportjournalist. Das machst du oder daraus bist du ausgebildet. Das hast du in Salzburg abgeschlossen, das Studium. Wir kennen dich aber aus Good Old Simmering, weil once in Simmering, immer in Simmering, im Herzen oder auch physisch. Jetzt bist du unter anderem beim ORF, aber du baust dir gerade ein zweites Standbein auf. Und zwar bist du auch Fotograf. Und das ist lustig, also es ist nicht lustig, es ist ziemlich cool. Aber die Brenda und ich, wir kennen dich auch schon mit einer Kamera vor dem Gesicht. Also das ist schon eine Passion, die dich länger begleitet. Man kann deine Fotos und deine Fotografien auf deiner Homepage anschauen. Wir werden sie nachher nochmal verlinken. Du machst einerseits Digitalfotografie, aber auch Analogfotografie, häufig in Schwarz-Weiß, betonst, dass es bewusst, langsam und reflektiert passiert. Du setzt einen Fokus auf Atmosphäre statt Highlights, auf Präsenz statt Spektakel und hast auch wahnsinnig viele Orte schon besucht, wo deine Kamera mit dabei war. Das Ganze heißt One More Light. Und zufälligerweise hat das was mit unserem Thema zu tun. Brenda, take it away.
Was ich noch sagen will, was der Lukas ja mit Milch und Zucker ein bisschen gemeinsam hat, dass er eigentlich dabei war, wie es geboren ist und von Anfang an irgendwie den Prozess erlebt hat. Deswegen umso schöner, dich jetzt bei uns endlich als Gast zu haben. Als Thema haben wir uns überlegt, One More Light, die Welt sehen und anderen zeigen. Wir wollen mit dir über dein Projekt One More Light sprechen, über eine Fotografie, die nicht laut sein will, sondern leise wirkt. Du reist durch Städte, Landschaften, Kulturen, von Wien über Wales bis nach Ägypten, von eisiger Kälte bis zu tropischer Hitze und suchst dabei nicht nach spektakulären Motiven, sondern auch Atmosphäre, Stille und kleine Momente, die oft übersehen werden sonst. Ob bei grauem Winterlicht in Wien, im Trubel von Kairo, auf dem Fischmarkt von Catania oder mit einer analogen Kamera auf Film. Deine Bilder entstehen aus Geduld, Präsenz und bewusster Entschleunigung. Du fotografierst nicht, um etwas zu besitzen, sondern um wahrzunehmen, was bleibt, wenn der Moment vorbei ist. Wir wollen heute mit dir darüber sprechen, was der Unterschied zwischen Urlaubsfotografie und Reisefotografie ist, ob Fotografie heute Instagram-tauglich, unter Anführungszeichen, sein muss, wie man Stillmomente findet und weitergibt, wie man entschleunigt reist und fotografiert und natürlich auch, ob man an jedem Ort etwas findet, das man anderen zeigen will. Es sind ganz viele Fragen und unsere Themenfragenliste war, glaube ich, schon lange nicht mehr so lang. Also fangen wir ganz schnell an mit den Questions to go und die Christiane hat die erste.
Bist du bereit?
Jawohl.
Hotel oder Zelt?
Beides eher Hotel.
Reden oder zuhören?
Zuhören.
Welcher Ort hat dich überrascht?
Ägypten.
Was ist der beste Geruch?
Kaffee.
Wenn du einen Feiertag erfinden könntest, welcher wäre es?
Der Internationale Tag der Fotografie.
Wenn du einen Tag lang jemand anders sein könntest, wer wäre es?
Ich bin sehr zufrieden mit mir selbst. Das, glaube ich, möchte ich gar nicht.
Danke sagen möchte ich.
Meine Familie.
Und wie trinkst du deinen Kaffee?
Meistens doppelten Espresso.
Perfekt, Questions to go gemeistert. Lukas, da muss man gar nichts rausschneiden. Das war wie aus der Pistole geschossen. Wahnsinn, bin begeistert,
Ich
wie
habe mich
schnell. Ja, ich
vorbereitet.
habe gedacht, so, ah, da hat sich wer Folgen angehört.
Obwohl man sagen muss, wir haben sie erst geändert, die Questions to go.
Ja, es hat mich kurz aus dem Konzept gebracht. Aber ja, also ich höre einen Podcast wirklich schon seit eben fast 8 Jahren und wirklich von Anfang an. Nicht jede Folge, aber sehr, sehr viele und freut mich, dass ich da sein darf.
Wir freuen uns auch voll, dass du da bist. Du bist, glaube ich, einer derjenigen, die wir schon ganz, ganz lange auf unserer Liste haben und immer so, ah ja, nein, Lukas und der Lukas. Und dann im Endeffekt warst aber du, der uns gefragt hat, so, hey, kann ich jetzt eigentlich mal zu euch kommen? Und wir freuen uns voll, dass du da bist. Deswegen, ich stelle dir gleich mal die erste große Milch- und Zuckerfolge, was ganz gut passt, weil du hast gerade vorher auch gesagt, ah, ich muss mir noch einen Kaffee machen. Was ist oder war denn der beste Kaffee, den du getrunken hast? Weil da geht es ja nicht nur, wie er geschmeckt hat, ob er doppelt oder einfach war, sondern eher wo oder mit wem er den getrunken hat.
Ich finde, der beste Kaffee ist immer der, den ich selber mache. Also ich bin halt mit Kapselmaschinen aufgewachsen, habe dann, wie ich eine eigene Wohnung bekommen habe, einen Vollautomaten bekommen und dachte, ja, jetzt kenne ich mich aus und jetzt kann ich mit den Bohnen da herum experimentieren, aber man stößt halt schon an den Grenzen. Und jetzt habe ich dann seit ein paar Monaten eine Siebträgermaschine und bin da jetzt gerade voll im Game drinnen und tue die Bohnen abwiegen und halt dann so mahlen und schauen, was rauskommt und wie lange es durchläuft. Und ja, da bin ich immer ganz stolz, wenn es dann nach schmeckt. Und darum finde ich schon, also mein Kaffee ist immer dann sehr gut. Das rege ich mir dann selber ein und da bin ich schon immer ganz stolz drauf. Und wenn ich dann mir einen Kaffee woanders irgendwo kaufe oder in der Bäckerei schnell über einen mitnehme und dann schmeckt er nicht ganz so gut, bin ich immer sehr enttäuscht. Denke mal, ich habe jetzt dafür 5 € gezahlt und ich könnte es eigentlich besser. Oder besser, dann bleibe ich gerne bei meinem eigenen Kaffee und bin da sehr stolz drauf. Den trinke ich aber meistens alleine, weil meine Freundin keinen Kaffee trinkt, was ich gar nicht verstehen kann. Und damit ist es dann immer der allein der Kaffee bei mir zu Hause.
Machst du das auch, dass du von Reisen Kaffeebohnen mitnimmst?
Noch nicht, nein. Ich probiere mich gerade durch. In einer Woche geht es nach Rom. Also ich werde mich da auch ein bisschen durchkosten und vielleicht kann ich da gute Bohnen mitnehmen. Aktuell probiere ich noch ein bisschen so herum. Aber ich habe eine Rösterei in Wolkersdorf. Ich glaube, Brenda, vielleicht kennst du die ja. Die haben recht coole Bohnen auch.
Und wie heißt die Rösterei?
Himmel Coffee Roast.
Muss
Kennst
ich mir, nein, gleich nicht, aber werde ich mir gleich notieren. Kommt in die meine Liste, sehr gut.
Habe ich zu Weihnachten bekommen von meiner Freundin, der keinen Kaffee trinkt. Aber es ist sehr gut. Es ist ein Kaffee-Appassionata.
Klingt sehr spannend. Muss ich, aber das Spannende ist, ich habe jetzt angefangen, mir Kaffeebohnen von überall mitzunehmen. Und das Problem ist aber ein bisschen, dass es eine schwierige Geschichte ist. Weil entweder man nimmt gleich zwei Packungen, falls es wirklich gut ist, dass man nicht traurig ist, dass man das nicht mehr hat. Aber blöd ist, wenn es dann nicht gut ist.
Ja, und sie gehen auch sch sehr schnell weg, halt gerade beim Siebträger, wenn man mal Passen braucht, bis sie dann richtig gut eingestellt sind. Verschleiß dann schon immer recht groß, aber es macht Spaß. Und es schmeckt viel, viel besser als beim Vollautomat.
Aber jetzt gehen wir mal ein bisschen in Mias Res und in unser Thema. Und ich habe ja schon versucht, eine kleine Überleitung zu basteln. Du machst ja sehr viel Reisefotografie und fotografierst an Orten, wo vielleicht unser eins ein schönes Foto von einer Brücke und vom Meer macht, aber du beschäftigst dich wirklich mit den Orten. Wie bist du dorthin gekommen zur Reise-Urlaubsfotografie? Und wie machst du das? Was steht da für dich im Zentrum und wie kommst du auch dorthin, dass du wirklich dir die Zeit nimmst für ein gutes Foto?
Ja, die Zeit muss man sich einfach nehmen. Dazu gekommen bin ich, also Fotografie bin ich wiedergekommen durchs Reisen. Ich habe eigentlich schon 2013 begonnen, also mit eben fast 13 Jahren mit dem Fotografieren. Habe da eine Spiegelreflexkamera von meinem Onkel bekommen, der Hochzeitsfotograf ist, immer noch und damals gerade begonnen habe mit Hochzeitsfotografie. Die hat aber einen Fotowettbewerb gewonnen, konnte sie auch nicht verwenden, weil es ein anderes System war. Es war eine Pentax-Kamera und hat sie dann mir mehr oder weniger geschenkt. Und da habe ich dann eben zum Fotografieren begonnen und mich einmal angefangen zu beschäftigen, wie funktioniert eine Spiegelreflexkamera, was kann man da einstellen. Und bin da halt voll reingekippt, also schon mit recht jungen Jahren. Und das war auch eine wahnsinnig teure Kamera. Also die hat sicher damals 5, 6 € gekostet. Ich wäre zu der nie gekommen eigentlich normalerweise, hätte er sie nicht gewonnen. Das war eigentlich so ein bisschen mein Glück. Und ja, Reisen war immer schon ein großer, wichtiger Punkt in meinem Leben. Da waren vor allem meine Eltern auch maßgeblich daran beteiligt. Also klar, die ersten Urlaube waren halt dann nach Kaorle oder so oder in Österreich. Aber es hat dann schon recht schnell angefangen, dann einmal nach Schweden zu fahren oder eben nach Amerika. Wir waren in Kanada, Island. Wir sind dann schon sehr viel auch gereist und auch Orte, die man jetzt sonst normal so als Familie vielleicht nicht sich anschaut. Und da hatte ich dann 2014 auch schon meine Kamera eben mit und in Island. Und ja, also Island ist natürlich absolutes Paradies für Landschaftsfotografie. Und ja, da ging es halt dann schon richtig los mit eben, ich schraube mir einen ND-Filter auf die Kamera, damit ich eben länger belichten kann, damit die Wasserfälle schön verschwimmen, immer mit Stativ unterwegs und auch wirklich Zeit nehmen für die Bilder. und habe dann auch schon begonnen, Projekte zu basteln mit damals 14 Jahren. Habe da ein Kalenderprojekt gemacht, hatte auch eine Kalenderpräsentation, habe das damals schon ein bisschen versucht, halt irgendwie aufzubauen. Habe das Ganze aber dann durch den Leistungssport ein bisschen verloren, weil Leistungssport und Fotografie passt nicht so gut zusammen, muss ich sagen. Und wie ich dann im Leistungssport aufgehört habe, bin ich dann eben wieder über das Reisen zurück zur Fotografie gekommen. Und meine erste große Reise war mit meiner Freundin gemeinsam dann nach Thailand. Und ja, da gibt es halt ganz viele tolle Motive, die sehr exotisch sind, die man halt bei uns nicht sieht. Und da hat es mich dann wieder richtig gepackt. Das Reisefieber vor allem auch mit meiner Freundin gemeinsam, aber eben auch die Fotografie.
Würdest du sagen, weil die Brand und ich, wir haben im Vorfeld so ein bisschen geredet, so, ah, der Lukas, der ist immer so viel gelaufen. Und jetzt hast du auch eben vom Leistungssport erzählt. Würdest du sagen, mit Sport und Fotografie, da schlagen so ein bisschen zwei Herzen in deiner Brust? Und einmal ist das eine und einmal das andere, oder?
Auf jeden Fall. Ja, also Leistungssport war da nicht mehr so möglich, auf dem Niveau zu betreiben. Darum musste ich mir dann wieder ein bisschen andere Wege suchen. Aber ja, auf jeden Fall. Also Sport ist immer ein großer Teil. Ich habe auch Sportjournalismus dann studiert. Und ja, aber eben der Leistungssport ist schon was anderes, wenn du halt wirklich dann zwei, dreimal am Tag trainieren musst. Da kannst du keine Kamera mitnehmen, also da bist du halt dann wirklich unterwegs. Aber wenn es halt wandern gehst, passt super. Also gerade eben, wenn du viel draußen bist, spazieren gehst, wandern gehst. Auch wenn man gerne mit dem Rad wohin fährt, kann man halt gerne Kamera mitnehmen, aber nicht, wenn man halt Rennrad fährt und da halt dann 5, 6 Stunden unterwegs ist, dann wird es halt ein bisschen schwieriger. Aber ja, auf jeden Fall, das sind ganz zwei große Dinge in meinem Leben.
Aber ist es nicht eigentlich dann ein bisschen sogar das Gegenkonzept, dieses entschleunigte Fotografieren, sich Zeit nehmen zu dem Druck, der Leistungssport macht?
Absolut. Das habe ich auch gebraucht, das war auch notwendig und habe ich auch ein bisschen aus dem Sport gelernt. Und ja, das war auf jeden Fall maßgeblich beteiligt. Ich habe auch letztes Jahr eine Yogalehrerausbildung gemacht und die hat mich auch sehr weitergebracht, auch im fotografischen Sinne. Und ja, also in der Ruhe liegt die Kraft, sage ich nur. Und gerade wenn man in sich geht, wenn man reflektiert ist, wenn man nicht herumknipst, wenn man wirklich schaut, was will ich fotografieren? Was möchte ich aussagen? Dann, was will ich festhalten? Ich finde, gerade da entstehen die guten Fotos, eben auch abseits ist von den großen Highlights.
Fotografierst du dann eigentlich lieber analog als digital, weil es dann ja noch mehr auf dieses, das eine Foto geht?
Es kommt in Phasen, also es sind ein bisschen so Wellen. Also manchmal packt mich das Analogfieber und ich kippe da auch komplett rein. Da kann ich mich auch sehr verlieren. Da muss ich eben aufpassen, dass ich nicht ganz so tief in dieses Rabbit Hole Analogfotografie reinrutsche. Aber ja, wie du sagst, absolut, es trägt komplett zur Entschleunigung bei. Ich mache ein Foto. Ich muss schon beim Fotografieren einfach viel mehr denken. Ich habe halt eben nur einen Film mit 36 Bildern oder im Mittelformat sind es dann nur noch 12 sogar. Und ja, da denke ich einfach 10-mal nach, ob ich das Foto wirklich machen möchte. Ich sehe das Foto noch gar nicht, wenn ich es gemacht habe und muss dann noch mehrere Tage oder sogar Wochen warten, bis ich es dann wirklich sehe. Also es zieht sich einfach ein Prozess über Tage, Wochen. Und das ist Entschleunigung für mich. Ich muss sagen, aber Analogfotografie ist mittlerweile auch sehr, sehr teuer. Das bremst das auch ein bisschen. Also die Kameras, obwohl sie halt wirklich alt sind, sind in letzter Zeit, in den letzten Jahren vor allem sehr in die Höhe gegangen, die Kamerapreise. Und auch die Filme sind sehr teuer. Also die sind, glaube ich, ja, haben sich verdoppelt im Gegensatz zu von vor 10 Jahren oder so. Also da zahlt man dann wirklich viel und die Entwicklung halt dann eben auch, wenn man es nicht eben selber macht. Das summiert sich einfach an den Kosten und muss man dann schauen, ob es das wirklich wert ist. Aber ja, das Ergebnis ist fantastisch und ich mag einfache Prozesse, ich mag mechanische Dinge, also vor allem analoge Kameras, also, funktionieren teilweise ohne Batterie. Ich kann einfach drauf drücken, das löst aus. Ich brauche nichts dafür, ich brauche keine SD-Karte, ich brauche keine Akkus, es geht einfach. Und ja, sowas mag ich halt einfach. Es ist ein bisschen auch wie beim Kaffee machen mit der Siebträgermaschine. Also ich sehe da auch Parallelen dazu ein bisschen, wo ich einfach mechanisch etwas was habe und was machen muss. Ja, und genau, also absolut toll.
Du fotografierst ja nicht nur Landschaften und Sehenswürdigkeiten oder Dinge, die man beim Reisen so schneller mal sieht, sondern du fotografierst auch Menschen. Wie ist das für dich, Menschen in fremden Ländern zu fotografieren und einen Moment festzuhalten? Wie machst du das?
Ja, sogar als Beispiel kann ich da jetzt eben Ägypten, Kairo sagen, die Pyramiden von Gizeh. Unfassbar einzigartig, also davor zu stehen ist wirklich atemberaubend, aber die Fotos hat man halt schon gefühlt tausendmal gesehen. Also man kennt die Pyramiden, man weiß, wie es ausschaut. Und wenn ich jetzt der Millionste bin, der das auch festhält, ist es vielleicht ganz nett und ich habe es auch gemacht. Aber was mich dann wirklich interessiert, ist halt das Drumherum. Sind halt eben die Menschen, die halt dort arbeiten oder die halt gerade am Weg sind zu den Pyramiden oder eben auch andere Touristen oder einfach Momente, die rund um diese Pyramiden passieren. Es sind nicht die Pyramiden an sich, obwohl sie absolut fantastisch sind. Es ist das Drumherum und das interessiert mich und das versuche ich dann eben auch zu dokumentieren, festzuhalten. Und ja, also das kann man gut auch in Wien üben. Also muss man jetzt nicht zwanghaft irgendwie auf Reisen fahren. Also gerade eben diese Street Photography, wo man halt dann sich Zeit nimmt und einfach beobachtet. Also man muss nicht mal eine Kamera in der Hand haben. Man kann einfach nur herumschauen. Und das will ich auch jedem mal nahelegen. Einfach mal in der U-Bahn das Handy in der Tasche lassen und 10 Minuten schauen. Was sieht man? Was passiert da? Also, wir sind oft so abgelenkt. So gerade heutzutage sind wir einfach so abgelenkt und achten gar nicht mehr so auf die Dinge, die um uns herum passieren. Und gerade das bringt mir die Fotografie auch wieder ein bisschen bei, einfach zu schauen und zu sehen, was gibt es da für Momente. Und ja, es kann auch eben gerade lustig sein oder es kann auch gerade irgendwie komisch sein oder was auch immer. Aber ich versuche es dann wieder festzuhalten und ich schaue schon drauf, jetzt keine Leute irgendwie zu diffamieren oder schlecht darzustellen. Das ist nicht mein Anspruch, irgendwen runterzuziehen oder irgendwelche Obdachlosen jetzt zu fotografieren oder so. Das möchte ich auf keinen Fall. Es sollte schon irgendwie auch einen Sinn haben. Und gerade Bilder, die ich dann auf Social Media hochlade, schaue ich schon nach, dass sie bestmöglich anonymisiert sind. Also, dass da jetzt nicht irgendwer sich wieder entdeckt und dann vielleicht nicht ganz so zufrieden ist, wie da jetzt ungefragt porträtiert worden ist und dann irgendwo im Internet landet. Also gehört auch ein bisschen eine Achtsamkeit dazu und ein bisschen ein Grundverständnis, wie man gerade Menschen auch auf der Straße fotografiert.
Hast du dann eigentlich immer eine Kamera mit oder passiert es, dass du dann zum Beispiel auch mit dem Handy Fotos machst?
Ja, also aktuell habe ich schon ich immer fast die Kamera dabei. Ich gehe gar nicht ohne Kamera zu Hause. Auch wenn ich sie nicht benutze, ich habe sie immer dabei im Rucksack. Ist auch mittlerweile super klein und leicht. Ja, ich mache auch Handyfotos. Also eben die Fotografie so vielfältig. Es gibt auch wirklich schöne Fotos mit dem Handy. Ich würde aber schon empfehlen, also gerade wenn man sich irgendwie mit der Fotografie beschäftigt oder wenn man anfangen möchte, nehmt eine Kamera in die Hand. Es ist etwas anderes. Also das Handy hat man eh ständig dabei in der Hand. Man schaut eh ständig drauf. Es ist immer präsent. Da tut es auch manchmal ganz gut, eine Kamera in der Hand zu haben, auch wenn das Handy mittlerweile echt gute Fotos macht. Und wenn es bei spontanen Momenten nicht anders geht. Aber ja, eine Kamera ist trotzdem noch eine Kamera, die ich habe.
Das ist mal die zweite große Milch- und Zuckerfrage. Und das haben wir schon viel von einem Blick auf Fotografie gelernt. Und wir wollen jetzt wissen von dir, was kann man noch von dir lernen? Und ich meine, wir kennen dich ja schon jetzt ein paar Jahre. Und ich glaube, da wir haben vorher ein bisschen drüber gesprochen, was man von dir immer schon lernen hat können, ist ein bisschen die beobachtende Rolle einzunehmen und nicht in der ersten Reihe zu stehen und sagen, hier ich, hallo, sondern manchmal ist es auch ganz gut, beobachten und dann eine kluge Aussage zu machen. Oder einen coolen Schritt oder einen guten Schritt zu machen. Aber was glaubst du, was man von dir lernen kann?
Danke, ja, das freut mich sehr, das sehe ich auch so und das ehrt mich auch sehr. Es gibt das Zitat, die Leute, die wirklich was zu sagen haben, stehen hinter der Kamera, nicht vor der Kamera. Lass ich mal so stehen. Ja, es gibt heutzutage eh viel zu viele, die sich sehr gut präsentieren wollen und die halt irgendwie was vorhüpfen, sag ich mal. Und da finde ich es auch wichtig, mal sich selber ein bisschen zurückzunehmen. Und einmal irgendwie mal nachzudenken, bevor man was sagt, was von mir lernen kann. Also, das ist auch eine gute Frage, weil die stellt man sich vielleicht selber gar nicht so oft. Aber ich denke mal, man kann von jedem etwas lernen. Also, jeder hat irgendwie eine Eigenschaft und eine Fähigkeit, die einen weiterbringt. Ich würde sagen, bei mir wäre es auch der Zugang zu Licht. Also, in der Fotografie ist halt Licht ganz wichtig. Also, ohne Licht ist halt schwarz. Und eben drum auch ein bisschen One More Light, also eben, um das auch ein bisschen halt zu unterstreichen, wie essentiell das Licht in der Fotografie ist und wie man Licht sieht, glaube ich, kann ich recht gut vermitteln und ich sehe es auch mittlerweile sehr gut. Es ist natürlich auch Übung, jahreslanges Training. Aber bevor ich ein Foto mache oder bevor ich auch die Kamera noch in die Hand nehme und rausgehe, schaue ich mal eben, wie ist das Licht, also. Das klingt jetzt sehr banal, aber ist das Licht sehr hart, also knallt die Sonne Vollgas runter oder ist es halt bewölkt, kommt sehr direkt oder ist es vielleicht ein bisschen diffuser? Also Eben dieses Beschäftigen mit Licht ist etwas, was in der Fotografie sehr viele unterschätzen, auch vor allem mit Anfänger, die halt glauben, ja, es geht halt eben ums Motiv, das ich halt vor die Linse stelle, oder es geht um Farben, um Kompositionen, um Storytelling. Ja, ist alles wichtig, aber im Endeffekt ist es doch das Licht, das es halt ausmacht. Und gerade dieses, ja, fotografieren heißt malen mit Licht, also gerade eben dieses Licht sehen und mit Licht arbeiten, auch wenn ich es nicht beeinflussen kann, auf der Straße habe ich jetzt nicht so die Möglichkeit, viel zu blitzen oder halt irgendwie Softboxen aufzustellen wie im Studio. Aber gerade auch mit den Gegebenheiten, die ich halt habe, umzugehen, gerade das finde ich, lerne ich auch noch, aber ich glaube, das kann ich recht gut.
Würdest du sagen, es ist Learning by Doing oder Learning by Watching oder?
Ja, beides. Wie gesagt, eben watch, watch, watch. Ja, einfach viel schauen, viel beobachten, viel probieren, viel machen. Man muss nicht alles veröffentlichen. Also das ist ja auch mittlerweile so auf Social Media, auf Instagram. Wenn man jetzt einen Tag kein Foto postet, hat man kein schlechtes Gewissen, weil man hat einen Tag nicht mehr gepostet. So, nein, braucht man nicht haben. Also einfach selber den Prozess genießen. Also als Beispiel kann ich Vivian Maier nennen. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Ist eine Fotografin in Amerika, die in die 50er, 60er, 70er sehr viel analog fotografiert hat. Extrem inspirierende Frau. Sie war Nanny, also sie war Kindermädchen und zu ihr Lebzeiten hat sie kein einziges Bild gezeigt. Und heutzutage, also sie ist dann verstorben, 2007, dann gab es eine Auktion und da wurden diese Negative erworben, eigentlich durch Zufall. Also der Typ, der es erworben hat, wollte eigentlich nur Bilder aus Chicago, also er wollte gar nicht irgendwas. Stimmt es? Der hat die Bilder erworben, die negative. Und dann sind draufgekommen, dass das eine unfassbar wahnsinnstolle fotografische Arbeit ist. Und dann ist mit Nachforschungen hat man dann halt irgendwie entdeckt, dass 150.000 Bilder oder eben analoge Negative noch existieren. Und die sind einfach alle unfassbar gut. Und sie ist jetzt eine der besten oder bedeutendsten Fotografinnen des 20. Jahrhunderts. Und zu ihren Lebzeiten hat sie nie ein Bild gezeigt. Das wollte sie nicht. Sie war einfach Kindermädchen und hat alles, was sie eben in New York, in Chicago, in die 50er, 60er gesehen hat, fotografiert. Und es ist wahnsinnig inspirierend, wie sie Sachen sieht und wie sie Licht auch sieht und wie sie Menschen sieht und Stories auf der Straße sieht. Unfassbar gut. Also besser als jeder andere Fotograf zu der Zeit. Und eben zu Lebzeiten war ihr das scheinbar egal. Sie hat es nur für sich getan. Und sowas wird heutzutage nicht mehr wirklich funktionieren, weil man hat halt dann irgendwie den Druck, so, ja, poste was oder veröffentliche was oder geh halt raus mit deinen Bildern. Ja, ist auch wichtig. Man muss auch Bilder zeigen. Darum fotografiert man halt eben auch irgendwie. Aber man muss nicht alles zeigen. Man kann auch vor viel einfach für sich selber machen und sich selber an seinen eigenen Bildern erfreuen. Das ist eine Eigenschaft, die mir irgendwie heutzutage komplett fehlt.
Nimm uns mal mit auf seinen Reisetag mit dir und deiner Kamera. Muss man da schon wahnsinnig früh aufstehen, weil man, dass man in der Früh das beste Licht erwischt? Muss man sich dann im Wald setzen und 5 Stunden warten, bis das alles perfekt ist? Oder nimm uns mal mit auf so ein, wenn du so ein Motiv hast, was du gerne fotografieren möchtest oder auch ein bisschen zeigen willst, wie du das angehst?
Ja, so früh aufstehen ist bei gewissen Motiven wirklich unerlässlich. Also das muss man halt wirklich. Beste Licht, eben goldene Stunde auf jeden Fall. Also in der Früh und am Abend. Man sagt so eben zum Mittag, sollte man es halt eher vermeiden. Gibt es auch den Spruch von 11 bis 3 hat der Fotograf frei. Ab und zu geht's nicht. Also ab und zu ist man halt dann gerade zu der Zeit da und dann macht man auch die Fotos. Versucht halt eben auch das Beste irgendwie rauszuholen. Ja, es ist sehr unterschiedlich, wie fotografisch arbeite. Also es hängt eben auch davon ab, wo ich bin, wie viel Zeit ich habe, wie ich unterwegs bin, wie ich reise. Also wenn ich mit meiner Freundin unterwegs bin, dann geht es tendenziell schon schneller. Also dann mache ich halt oft Rundreisen mit einem Mietauto und da haben wir halt eben fixe Stopps und da geht es halt dann wirklich von Tag zu Tag weiter. Da habe ich dann gar nicht so die Möglichkeiten, viel da jetzt irgendwie zu herum noch zu planen oder halt irgendwie sagen, ich möchte da jetzt eben 5 Stunden länger bleiben, weil ich brauche noch ein bisschen. Das muss dann schon eher schneller gehen, weil es halt eben dann doch auch ein bisschen Urlaub ist. Ich bin auch gerne alleine unterwegs, ich reise auch gerne alleine. Ich war jetzt auch im Sommer jetzt in Frankfurt. Da habe ich mir wirklich Zeit genommen und da hatte ich halt, ja, wirklich den ganzen Tag für mich und bin da durch die Straßen spaziert und habe die Stadt auf mich wirken lassen. Ja, und kann ein bisschen mehr herum experimentieren und ja.
Wie bereitest du dich auf eine Reise vor, wenn du jetzt weißt, es geht jetzt, sagen wir mal, nach Bali? Was schaust du dir da vorher an? Also unser einen schaut sich an, okay, was kann man sich, also wo gibt es ein gutes Yoga-Studio, wo gibt es was Gutes zum Essen, was kann man sich so anschauen? Bei dir ist das wahrscheinlich, was nehme ich mit, was brauche ich für ein Kamera-Equipment, was, wie schaut das Licht aus, um welche Uhrzeit, also wie viel mehr Aufwand ist das bei dir?
Weil ja, Bali war ein bisschen ein Sonderfall, weil in Bali habe ich meine Yoga-Lehrerausbildung gemacht. Da bin ich auch alleine hingeflogen, hatte dann eben diese Gruppe und war dann wirklich 3 Wochen auch an einem Ort. Das hat auch sehr gut getan, weil das, also die Möglichkeit habe ich auch selten, 3 Wochen an einem Ort zu bleiben, wenn man doch einfach weiter möchte und das andere sehen möchte. Und da war ich ein bisschen gezwungen, wirklich 3 Wochen dort zu bleiben. Da war eben auch Fotografie nicht im Mittelpunkt, aber es war eine extrem gute Abwechslung und hat mich auch nochmal näher zur Fotografie gebracht, weil es schon noch sehr intensiv war und auch ein sehr intensiver Prozess einfach war. Also abgesehen vom Yoga drumherum hat sich das sehr viel abgespielt und da habe ich auch fotografisch recht wenig geplant, muss ich sagen. Habe da einfach auch Dinge auf mich zukommen lassen und hat dann auch im Nachhinein ganz gut funktioniert. Ansonsten muss ich sagen, bin ich sehr dankbar meiner Freundin, die viel an Planung übernimmt. Also da ist sie auch sehr, sehr gut, was Reiseplanung betrifft. Lässt sich da auch wirklich inspirieren und schaut sich ganz viel an. Manchmal sogar zu viel. Das ist auch nicht so gut.
Immer gut, sowas in einem Podcast ausrichten.
Das weiß sie. Aber genau, wir planen auch gemeinsam und oft versuche ich mich gar nicht zu viel vorzubereiten. Weil ich dann schon noch ein bisschen der Spontane bin und schaue einfach, was kommt. Und manchmal muss man es auch machen. Also in Ägypten habe ich mich sehr, sehr gut vorbereitet. Da habe ich auch ein bisschen versucht, Arabisch zu lernen, damit ich ein paar Basics kann. Hat nicht so gut funktioniert. Also Ägypten hat mich dann komplett irgendwie verwirrt. Also das war noch einmal eine andere Stufe. Und also da kann man sich nicht drauf vorbereiten, was man da erlebt. Aber ich halte auch mein Kamera-Equipment aktuell sehr minimalistisch. Also ich habe eine Kamera mit einem fixen Objektiv. Ja, Speicherkarten, Akkus, das war's. Also ich schaue da schon, dass ich das sehr einfach minimalisiere. Wenn es in Zukunft in einen professionelleren Kontext geht, muss man das natürlich auch dann dementsprechend professionalisieren. Aktuell war ich eben noch nicht so weit, dass ich da jetzt mehrere Kameras brauche, die allerbesten Objektive. Eine Drohne ist immer ganz gerne mit, also das ist auch ganz cool. Habe ich auch in Neuseeland hatten wir das erste Mal eine Drohne mit. Das macht auch wahnsinnig Spaß, da herum zu fliegen. Kommen auch echt coole Shots raus. Genau, aber ich schaue schon, dass ich es eben sehr reduziere. Und ja, das passt jetzt ganz gut.
Ich habe mal von einem Vortrag von einem Fotografen, von einem US-Fotografen, der früher für Time Magazine fotografiert hat. Und der hat angefangen als Sportfotograf und war irgendwie dafür da, irgendwie Autorennen oder sowas zu fotografieren. Und er hat gesagt, das Autorennen hat ihn eigentlich nie interessiert, aber er hat immer die besten Fotos gehabt von Kindern der ersten Reihe, wo sich das Licht gerade perfekt auf den Haaren irgendwie und so. Und das hat halt den Redakteuren hat das jetzt nicht so gut gefallen. Wenn du als Fotograf arbeiten würdest, was für ein Fotograf wärst du?
Genau der. Also genauso wie du sagst. Ich hatte auch die Möglichkeit am Samstag war es, Sportfotografie ein bisschen zu üben in einem Workshop-Kontext von einem Kamerahersteller und da konnte man ganz viel ausprobieren. Und da ging es auch darum, ein Handballspiel, ein Jugendhandballspiel zu fotografieren. Und ja, das Spiel hat mich dann nicht so fasziniert. Es war toll, eine tolle Leistung von den Kindern, keine Frage. Aber es waren dann schon einfach eben die Eltern, die Emotionen, wie sie anfeuern, wie sie trommeln, auch Details, wie schaut die Trommel aus und wie ist der Ausdruck in den Gesichtern von den Eltern, die da mitfiebern. Was steht auf den Leiberl drauf? Da stand irgendwie stolzer Opa drauf. Das fand ich einfach interessant. Und dann eben auch im Hintergrund mit dem Handballspiel. Also das sind dann eben die Details, die mich dann interessieren. Ja, also das Foto von einem Handball hat man eh schon oft gesehen. Ich verstehe schon, dass die Kinder das irgendwie dann auch brauchen natürlich, also gehört auch dazu, dass man da gute Fotos von ihnen macht. Aber ja, es sind dann eben die Details, das Licht, die Story dahinter. Das sind genau die Sachen, die mich interessieren.
Wenn man auf deine Homepage schaut, dann, also die Fotos sind wahnsinnig, wahnsinnig schön. Ich scroll jetzt daneben immer, wenn wir gerade über irgendwas reden, scroll ich durch und denke mir so, boah, Wahnsinn, Wahnsinn, wie gut die ausschauen. Es steht aber auch auf der Homepage, dass die Verbindung zur Fotografie zeitweise ein bisschen schwächer war. Und wir haben ja vorher auch schon darüber geredet, dass das einfach mal ein bisschen am Rücksitz, war, die Kamera. Warum warum war das so und wie bist du dann wieder zurückgekommen?
Ja, eben durch den Leistungssport, den ich dann 4 Saisonen sehr intensiv ausgeübt habe. Ich habe dann eben Triathlon gemacht. Und ja, ich tendiere schon dazu, das sieht man auch eben bei anderen Sachen, dass ich sehr schnell reinkippe. Also ich kann mich sehr schnell für das begeistern und gehe dann sehr schnell auch darin auf und hatte schon immer den Anspruch, gleich auch der Beste zu sein. Und dann habe ich eben 2018 den Triathlon entdeckt für mich. Und ja, habe dann eben mein komplettes Herzblut, auch meine Zeit, meine Energie in den Sport gesteckt und hatte da auch dann damals recht schnell Erfolge für meine Verhältnisse. Ich war dann eben bei österreichischen Meisterschaften, Staatsmeisterschaften, Europameisterschaft, Weltmeisterschaft. Also es ging dann eigentlich immer bergauf und es war immer ein Rennen größer als andere. Und ja, ich war eben auch damals 18, 19, 20 und da glaubt man halt, man ist irgendwie unaufhaltbar und irgendwie man reißt jetzt die Welt nieder. Ja, dann kam halt Corona, dann kam halt irgendwie auch der Lockdown und war dann echt schwierig, weil halt schon halt irgendwie so ein bisschen auch die Sinnfrage gestellt wird, wenn es dann keine Wettkämpfe mehr gibt, wozu mache ich es halt dann? Und dann habe ich damals schon irgendwie viel auch in Frage gestellt. Ich konnte nicht schwimmen, weil die Bäder zu waren und das war auch eine ganz, ganz komische Zeit. Ja, und dann war eben noch eine Saison 2021 und da habe ich dann die Wettkämpfe gemacht, war dann auch bei der Europameisterschaft dabei. Und habe mich dann aber schon auch ein bisschen vom Triathlon entfernt, habe gesehen, ich komme im Schwimmen nicht so wirklich weiter. Im Nachhinein ist es ja immer noch auf sehr hohem Niveau, da ging es halt wirklich um Sekunden oder so. Also es war wirklich eh lächerlich, aber ich war einfach nicht zufrieden. Ich wollte wieder zum Laufsport zurück. Ich war eben vorher halt schon als Läufer unterwegs, bin da schon mit 16 Jahren Halbmarathon gelaufen und so. Und habe dann eben den Cut gemacht vom Triathlon weg, zurück zum Laufsport. Hab dann einen Monat mit einem anderen Trainer, einer Trainingsgruppe trainiert und bin dann doch recht rasch dann krank geworden, weil doch die Trainingsumstellung heavy war. Also das Trainingspensum ist anders. Im Triathlon teilt sich ein bisschen auf, man hat drei Sportarten, es verteilt sich ein bisschen. Im Laufsport läufst du halt nur. Also, oder halt überwiegend, manchmal sitzt noch am Rad, aber es ist halt wirklich nur Lauf und wenn man halt dann ja an die 100 Kilometer in der Woche läuft oder so, dann wird schon recht rasch recht viel. Und dann hatte ich eine Virusinfektion im Herbst 2021. Das war recht knapp auch von einem Wettkampf, den ich damals so machen wollte. Und ja, das war dann eine sehr zahre Zeit, weil ich dann von dieser Virusinfektion nicht wirklich zurückgekommen bin. Habe halt gemerkt, ich fühle mich halt einfach weiterhin nicht gut, immer halt schwach und war halt dann nicht mehr so auf dem Niveau wie halt davor. Und ja, dann hat man halt herausgefunden, dass irgendwie eine Myokarditis dabei war, also eine Herzmuskelentzündung. Und das war halt für mich schon immer so die größte Angst im Sport, weil es halt schon auch recht gefährlich ist. Und ja, es war eine sehr, sehr zahre Zeit. Und habe dann da auch irgendwie das Gefühl von Ärzten nicht so richtig bekommen, dass sie mich ernst nehmen, die das auch ein bisschen halt immer so abgetan haben und das halt dann nicht so ernst genommen haben. Und dann hatte ich halt ein MRD, was halt dann ersichtlich, dass halt da irgendwie Reste von einer Herzmuskelentzündung sichtbar sind. Und das hat mich halt dann irgendwie schon noch beschäftigt. Und dann war es halt dann schon irgendwie recht rasch klar, so Leistungssport wird es halt irgendwie dann nicht mehr spielen. Und ja, dann habe ich halt so ein bisschen die Jahre verbracht. Und dann eben wieder den Weg zur Fotografie gefunden. Weil ich halt schon irgendwie gemerkt habe, da habe ich halt dann doch ein bisschen ein Talent dafür oder einen Zugang. Und tut mir auch recht gut und genau so war das. Kurz zusammengefasst.
Ich stelle dir mal die dritte große Milch- und Zuckerfrage. Und die lautet, wie du sicher weißt, was bringt dich zum Lachen?
Ja, gute Witze, Humor, ein guter Schmäh, wie man so sagen. Recht viel, also ich kann schon über sehr viel lachen. Ja, in der Fotografie finde ich auch vieles lustig. Also auch gerade viele Fotos heitern mich teilweise. Gar nicht, weil ich sie jetzt lustig finde von der Machart, sondern weil halt irgendwas Lustiges drauf ist. Oder gerade in der Street Photography gibt es auch oft einfach lustige Momente oder halt einfach Dinge im Bild, die halt rausstechen oder die halt quasi sich irgendwie abheben halt von dem anderen. Und das finde ich immer ganz amüsant.
Ist auch, dass deine Fotografie unterhält andere.
Auf jeden Fall, ja.
Und wenn du jetzt wirklich fotografieren gehst, willst du jemandem etwas zeigen oder willst du einen Moment festhalten?
Es kommt drauf an. Also mal so würde ich sagen. Also eben gerade Storytelling ist mir auch sehr wichtig. Ich möchte schon, das Bild etwas erzählen oder auch zum Nachdenken anregen. Und ich finde, das kann die Fotografie eben auch. Also es ist einfach ein Stilmittel oder einfach ein Mittel, auch etwas zu transportieren oder eben eine Message rüberzubringen. Also man kann schon mit einer guten Bildsprache sehr viel aussagen, finde ich. Und manchmal ist es notwendig, manchmal habe ich gerade das Bedürfnis, auch Sachen mitzuteilen. Und manchmal finde ich einfach den Moment schön. Also ich finde, das ist mal so, aber beides wichtig und beides notwendig.
Wenn du so zurückdenkst an deine bisherige Fotografenlaufbahn, was waren so Momente, wo du jetzt im Nachhinein sagst, so, pff, was hab ich da aufgeführt?
Ja, gibt es immer wieder. Kommt schon vor, keine Anfangsphase, probiert man viel aus, macht viel Sachen oder irgendwie, ja, Stilrichtungen, wo man nachher denkt, warum? Ja, ist part of the game und ist Teil des Weges. Es gibt jetzt nichts, wofür ich mich schäme oder so. Also, ich stehe zu all meinen Fotos.
Hier auf deinem Blog gelesen, das habe ich besonders interessant gefunden, dass du ja auch für dich ein bisschen Musik mit Fotografie verbindest.
Absolut, ja.
Magst du uns da ein bisschen darüber erzählen, wie da dein Zugang ist?
Ja, also noch bevor der Sport kam und bevor die Fotografie kam, kam die Musik. Ein weiterer riesengroßer Teil in meinem Leben. Also ich habe schon recht früh mit 6, 7 Jahren Schlagzeug gelernt. Ich habe Gitarre gelernt, ich habe Klavier gelernt. Ich bin sehr musikalisch aufgewachsen. Meine Mama spielt in einem Orchester. Ich bin da sehr früh damit konfrontiert worden, was auch Musik kann und was Musik transportiert. Und ähnlich wie die Fotografie. Es kann einfach nur schön klingen oder es schön ausschauen und es kann auch wirklich etwas erzählen eben. Also es ist wirklich toll. Und ich finde eben, was eben Sport und Fotografie nicht kann, kann Musik und Fotografie, lässt sich super verbinden. Einerseits auch, ich fotografiere auch gerne auf Konzerten, also jetzt nicht zu oft. Ich sehe mich jetzt nicht als Konzertfotograf, das nicht, aber wenn es mir Freunde gibt, die gerade spielen, frage ich sie gerne mal, ob sie Fotos brauchen. Und wirklich immer cool, das auch festzuhalten, auch die Emotionen auf der Bühne, ein bisschen auch die Musik festzuhalten. Also ich möchte auch schon irgendwie auch, dass man die Musik, die die Bands, die Künstlerinnen und Künstler machen, im Foto auch sieht. Das finde ich auch ganz cool. Ja, und was mittlerweile auch Alltag oder notwendig ist, ist, dass man auf Instagram Musik über seine Fotos legt. Und das finde ich gar nicht mal so schlecht. Das ist ein Trend, den ich, abgesehen von anderen Social-Media-Trends, ganz okay finde, weil das passt manchmal ganz gut. Oder oft höre ich auch gerade ein Lied beim Fotografieren oder ein Album und denke ich mal, das kann ich gut drüberlegen oder das, ja, das fühle ich gerade und das möchte ich mit diesem Foto auch mitgeben. Darum passt das auch ganz gut.
Wäre meine nächste Frage gewesen, ob du beim Fotografieren Musik hörst.
Ja, nicht immer, aber schon recht häufig, finde ich extrem inspirierend. Ich höre auch gerne Podcasts, lenkt mich manchmal auch ein bisschen zu sehr ab, kommt das Thema drauf an. Aber ja, Musik und das kann wirklich alles sein. Also ich höre schon, sonst eigentlich eher Rock. Aber ich habe auch schon oft Klassik gehört beim Fotografieren, was eigentlich sonst gar nicht meins ist, aber ja, ist auch teilweise bewusstseinserweiternd oder gerade wenn man irgendwie durch Salzburg spaziert und Mozart hört, denkt man sich, oh mein Gott, wow, sehe ich da
Es macht alles Sinn.
voll, also kann man auch machen, kann ich auch gerne empfehlen, probiert das aus, geht's mal raus, fotografiert's mit Musik. Ja, man muss halt schauen, weil man hört halt die Umgebung dann eben nicht. Also gerade wenn man neues Canceling-Kopfhörer auf hat und wenn halt dann, wenn man Menschen fotografiert oder dann über angesprochen oder so, dann kann es auch manchmal komisch sein. Aber ja, kann schon ganz cool sein auch.
Glaubst du, würdest du ein Foto anders machen, je nachdem, welche Musik du hörst dazu?
Ja, kann durchaus vorkommen. Also Fotografie hat schon noch viel mit gerade Emotionen und eben auch Stimmung zu tun, also was man auch gerade selber fühlt. Also sicher gibt es auch Tage, wo ich mich jetzt nicht so gut fühle und dann ist halt viel Schwarz-Weiß. So. Also das schwingt schon ein bisschen mit. Und ja, gerade wenn ich jetzt irgendwie ein Heavy Metal höre oder halt irgendwie eine andere Metal-Nische, dann kann schon sein, dass die Bilder vielleicht ein bisschen wilder werden oder halt, dass es ein bisschen in eine mehr verwackelte Richtung geht.
Ich würde gerne nochmal darauf zurückkommen, was wir ein bisschen vorher besprochen haben, und zwar dass du ein Bild machst. Wie gehst du damit um, wenn dieses Bild dann nicht so wird, wie du es dir vorstellst?
Ja, also in der Analogfotografie kann ich da nicht viel ändern, dann ist es halt so. In der Digitalfotografie versuche ich es besser zu machen. Also ich versuche dann schon das Bestmögliche rauszuholen, was ich halt gerade zu dem Zeitpunkt, zu den Lichtverhältnissen machen kann. Also wenn es gerade nicht passt, dann passt es halt nicht. Dann, wenn ich in Wien bin oder weiß, ich komme halt wieder her, versuche ich halt mir den Ort zu merken. und probiere es halt dann im Frühling, wenn das Licht halt irgendwie schöner ist, wenn es halt gerade irgendwie freundlicher erscheint oder irgendwie die Bäume Blätter haben oder so. Ja, wenn es nicht passt, dann geht es halt gerade nicht. Muss man akzeptieren, muss man halt schon versuchen, das Beste draus zu machen.
Das ist aber auch ein Lernprozess, oder?
Absolut, ja. Es kann auch frustrierend sein, wenn man ein Bild gerade ganz genau im Kopf hat und dann funktioniert es halt nicht oder man hat gerade nicht die Person, die durchs Bild geht oder so. Das passiert mir auch recht oft. Aber ja, Lernprozess, Learning by Doing.
Gibt es eigentlich Momente auch, wo du bewusst die Kamera weglegst und sagst, das möchte ich jetzt ohne Kamera irgendwie wahrnehmen, genießen, spüren? Oder ist jeder Moment ein Fotografie-Moment?
Nein, gar nicht. Finde ich auch wichtig, dass man die Kamera mal wirklich beiseite lässt. Ganz konkretes Beispiel war in Kairo. Auch recht am Anfang, ersten Tag in Kairo. Ja, also Kairo, wahnsinnig anstrengende Stadt, muss ich sagen. Man wird ständig angesprochen, man fällt halt auch sehr auf. Ja, ständig will wer was von dir, ständig wirst gefragt, ob du ein Taxi möchtest oder was auch immer. Und da war ein Abend, wo ich auch allein unterwegs war. Da war meine Freundin schon im Hotelzimmer und da bin ich dann noch so eine Stunde durch die Stadt spaziert, ohne Kamera, mit einer schwarzen Lederjacke im Dunkeln und habe geschaut, nicht aufzufallen und nicht irgendwie als Europäer da jetzt irgendwie aufzufallen. Aber es hat funktioniert, ich wurde nicht angesprochen eine Stunde. Ich glaube, das war die längste Zeit, in der mich keiner angesprochen hat in Ägypten. Und ja, das war wahnsinnig cool und spannend, irgendwie mal nichts festhalten zu müssen, alles selber zu erleben, mit den eigenen Augen zu sehen und einfach so ein bisschen in der Masse mitschwimmen, in diesem Kairo-Nachtleben, einfach so ein bisschen unterzugehen und ein Teil davon zu sein, von dieser komplett verrückten Stadt mit, weiß ich nicht, 4 Millionen Einwohnern und die einfach ladenstickig ist und da so mittendrin zu sein und das so mitzuerleben, das war extrem cool.
Findest du an jedem Ort etwas, was du erzählen kannst oder erzählen willst oder zeigen willst?
Ich versuch's, also es ist mein Anspruch und ja, es kann auch eben nicht so schön sein. Versuche ich halt dann eben auch festzuhalten. Es können auch Sachen sein, die mir persönlich nicht gefallen oder wo halt dann irgendwie vielleicht viel Müll liegt oder wo die Luftqualität sehr, sehr schlecht ist oder die halt kulturell ganz, ganz, ganz anders sind. Aber auch gerade das ist halt irgendwie inspirierend und spannend und man lernt halt wahnsinnig viel auf Reisen. Also mein Appell, reist, fahrt wohin, schaut euch die Welt an. Also muss nicht wahnsinnig weit sein. Ich war jetzt zu Silvester in Schopron und auch das ist eine andere Welt. So. Also man ist eine Stunde dort, aber auch da sieht man andere Sachen, hört eine andere Sprache. Also auch das ist schon irgendwie so erweiternd irgendwie und bringt einen auch persönlich so viel weiter. Und also muss jetzt nicht gleich Indien sein, aber ja, wahnsinnig, wahnsinnig spannend einfach zu reisen und was zu sehen.
Ich hatte jetzt mal die letzte große mit Milch und Zucker Frage, und zwar reisen wir in die Zukunft. Es sind 5 Jahre vergangen, wir haben das Jahr 2031. Wenn du auf die letzten 5 Jahre zurückblickst, was ist im besten Fall in deinem Leben passiert?
In meinem Leben, ich hoffe, dass ich noch ganz, ganz viel sehe von der Welt, viele spannende Orte entdecke, eben viele Geschichten noch erzählen kann mit meinen Fotos, ja, die Welt bereisen kann. Und ich würde gerne auch einen ganz klaren Bild-Look, Bild-Stil entwickeln, wo man dann sich das Foto anschaut und sagt, das ist der Lukas Mare. Das ist ein bisschen mein Anspruch, ist wahnsinnig schwer. Also ist halt so in der Malerei da so gang und gäbe. Du wirst einen Van Gogh sehen und weißt, okay, Van Gogh oder Monet ist Monet. Ich möchte mich nicht mit diesen großartigen Künstlern vergleichen, aber das schon irgendwie eine Bildsprache zu entwickeln, wo man einzigartig ist oder wo man sich halt dann doch abhebt von der Masse und wo man ein bisschen heraussticht, das wäre so mein Anspruch in den nächsten 5 Jahren für mich selber und ich hoffe, dass in 5 Jahren noch die Welt eine bessere ist als heute. Ich hoffe, dass es ein bisschen mehr Frieden gibt, muss ich sagen. Aktuell gibt es ja irgendwie wahnsinnig viele Krisen auf allen Ebenen und auf allen Erdkontinenten, muss ich sagen, also Erdteilen. Ich hoffe, dass sich das in 5 Jahren ein bisschen legt, dass die Welt ein bisschen mehr zusammenrückt, dass sich alle wieder ein bisschen mehr lieb haben und ja, einfach, dass die Welt wieder ein coolerer, schönerer Ort ist und ein verbindender. Und ich denke auch, dass Fotografie, das ist nicht meine Fotografie, aber Fotografie im Allgemeinen da irgendwie einen Teil dazu beitragen kann.
Ist vor allem ein wichtiger Teil, um auch nicht nur abzubilden, wie es sein kann, sondern auch, wie es gerade ist, damit man es nicht so vergisst, wie
Absolut, ja.
es gewesen ist.
Und gerade diese Reportagenszenen, ja, absolut.
Gibt es denn so ein Bild oder ein Foto oder eine Geschichte in deinem Kopf, wo du sagst, so, das hätte ich gern noch irgendwie vor der Linse?
Ich würde gerne noch mehr Afrika sehen. Also ich habe jetzt nur Ägypten gesehen und in Mauritius war ich. Ich würde gerne noch mehr Afrika sehen und erleben und glaube, da gibt es wahnsinnig viele spannende Geschichten zu erzählen. Und ja, Südamerika fehlt mir jetzt auch noch so vom Kontinent. Mal schauen, was die Zeit bringt. Aber ja, es gibt wahnsinnig viele Länder. Aber ich versuche es eben jetzt nicht so als To-Do-List zu sehen. Ich muss das, das, das machen, dann habe ich alles gesehen. Ich versuche es ein bisschen, ja, kommen zu lassen, was noch kommen mag und mich auch auf die Orte einzulassen und es nicht zu sagen, ich muss jetzt alle Kontinente der Welt bereisen. So, wenn es ist, ist cool. Wenn ich jetzt die nächsten 5 Jahre Südamerika nicht sehe, ist es auch okay. Ja, aber es gibt sicher noch wahnsinnig viele schöne Orte auf der Welt und ich möchte noch einige davon sehen.
Glaubst du auch, dass wenn wir 2031 dann wieder reden, dass du das auch zum Beruf gemacht hast, Fotografie oder mehr zum Beruf?
Ich würde es mir wünschen, ja. Also es ist, ich glaube, es ist nicht leicht, was ich jetzt so mitbekommen habe. Es ist sicher auch aktuell, das ist ja vorhin angesprochen, eben in Social Media. Und es gibt wahnsinnig viele Reise-Influencer, die vor der Kamera herumhüpfen und sagen, dort ist es wunderschön, fahrt alle dorthin. Genau das möchte ich halt nicht. Ich möchte halt eigentlich das Gegenteil von sein. Und mit meinen Bildern schon auch einladen und auch sicher die schönen Sachen zeigen. Es geht nicht darum, schön und nicht schön, aber ich möchte den Leuten halt auch nicht was vorgaukeln oder vorspielen. Und ich muss halt eben so meine Nische finden. Und ich denke, es ist machbar, aber es ist sicher nicht der einfache Weg. Also es gibt andere Lebenswege, die leichter wären.
Und wenn man jetzt zugehört und sich denkt, das klingt ja alles super, diesen jungen Mann möchte ich jetzt zur Fotografie buchen. Was für Fotos kannst du machen für jemanden?
Ich bin grundsätzlich für alles offen, also her mit den Anfragen. Natürlich habe ich halt meine Bereiche, in denen ich mich spezialisiert habe. Das ist halt eben die Reisefotografie, Landschaftsfotografie mit eingeschlossen, auch gerne Reportagen, Dokumentationen. Ich würde mir jetzt überlegen, ob man mich für eine Hochzeit bucht. Das würde ich mir nicht zutrauen. Da habe ich andere Kontakte, die ich empfehlen könnte vielleicht. Aber ich bin grundsätzlich für alles offen, her damit. Let's go.
Und man kann Prints von dir kaufen.
Absolut, ja, das ist auch gerade ein Anliegen, mehr zu drucken. Also in dieser Social Media Welt, die einfach sehr schnell ist, wo man, weiß ich nicht, eine Aufmerksamkeitsspanne von einem Reel von eigentlich 3 Sekunden hat, möchte ich einfach, dass man sich Bilder länger anschaut. Das ist mir auch ein Anliegen in der Zukunft. Und genau, darum gibt es von mir Kalender. Es gibt Prints. Und in Zukunft bastle ich auch an Signs oder an Fotobücher, Magazine, irgendwas in die Richtung, die man in die Hand nimmt, die man durchblättern kann, was ich physisch in der Hand habe und auch spüre und fühle und wo ich mir Zeit nehmen kann. Und ich würde mir wünschen, dass dann auch Leute das in der Hand haben, die sich Zeit nehmen, Bilder zu betrachten und das anzuschauen und nicht nur schnell irgendwie durch ein Instagram-Feed scrollen.
Ich glaube schon, dass das, glaube ich, ganz gut funktioniert, gerade weil du ja vorher gemeint hast, bist jemand, der fuchst sich dann immer so in Themen rein. Also wenn das dann gedruckt wird, dann wird es sicher gut gedruckt.
Absolut, ja. Also vielleicht auch schon bald in nächster Zeit. Also mal schauen, aber ich bin gerade auch was anderes dran und ja, wird cool.
Sicher ein Lieblingsfoto, das du selbst gemacht hast.
Ja, immer schwierig, so mit Eigenlob. ja, es gibt schon Fotos, die ich auch selber einfach gut finde, die mir gefallen. Ein Beispiel ist, das war ein Kamelführer, der vor den Pyramiden von Gizeh sitzt. Und auch, wie ich anfangs schon gesagt habe, die Pyramiden hat man schon tausendfach gesehen, die kennt man, die weiß man, wie sie aussehen. Aber eben mit der Story, mit der Person im Vordergrund, die eben gerade sitzt, eine Pause macht und sich gerade die Zigarette anzündet, diesen Moment gibt es halt eigentlich nur so wahrscheinlich einmal. Und gerade auf dieses Foto bin ich eigentlich schon sehr stolz. Aber auch eben Fotos von Spitzbergen, was einfach absolut wahnsinnig war, dorthin zu reisen und da bei minus 20 Grad einfach herumzuspazieren. Mit dem Wissen, dass gerade irgendwo überall Eisbären lauern. Ja, also die Fotos schaue ich mir noch gern an und denke mir so, wow, cool, dass ich dort war, cool, dass ich es gesehen habe. Aber muss so schnell nicht wieder sein.
Und da hast du auch so Fotos, die du dann wo du für dich sagst, das ist so ein gutes Foto, das will ich gar nicht teilen, also die du dann gar nicht veröffentlichst.
Eher im privaten Kontext, wo ich dann vielleicht Fotos von meiner Freundin mache oder die halt dann mir privat oder emotional auch viel bedeuten. Es geht eher in die Richtung. Wenn ich jetzt ein schönes Landschaftsfoto mache oder eben auf Reise ein schönes Foto erwische, dann wird das schon eigentlich in der Regel geteilt. Ja.
Machst du manchmal Fotos, weil du weißt, dass das genau viel, viel gutes Feedback auf Social Media bekommt?
Ich versuche es zu vermeiden. Man muss halt irgendwie mitschwimmen in dieser ganzen Social Media Bubble und man muss halt einfach bespielen und man muss auch mal lustige Reels schneiden, auch wenn ich versuche zu vermeiden. Aber ja, man weiß schon, was halt gut ankommt und was nicht. Aber ich versuche trotzdem, meinen Stil ein bisschen durchzubringen. Und ja, die Leute sollen sich die Fotos anschauen, weil sie die Fotos so gut finden und nicht, weil ich glaube, dass die Fotos gut sein könnten auf Social Media. Also ich bin kein Social Media Fotograf, das auf keinen Fall.
Ein gutes Schlusswort. Kein Social Media. Fenster bei mir offene Tür, nein, mit dieser Meinung. Wir sind damit am Ende angelangt. Es ist, wie gesagt, sehr schnell vergangen. Es war super, mal wieder mit dir zu plaudern. Gibt es denn noch etwas, was du den Hörerinnen und Hörern noch mitgeben möchtest? Beziehungsweise, wo finden sie dich auch auf Social Media und auf deiner Homepage? Auch auf Social Media.
Auf Instagram mit onemorelight.mari, auf meiner Homepage onemorelight.com, jeweils mit Bindestrich getrennt. Ja, ihr könnt es mir auch gerne schreiben. Ich bin auch bei E-Mail erreichbar. Ich freue mich auch über Nachrichten jeglicher Art, über Austausch. Finde ich ganz, ganz wichtig. Und was möchte ich den Leuten mitteilen? Ja, geht's fotografieren. Ich finde, es ist wirklich ein wahnsinnig schönes Hobby. Es ist sehr bereichernd. Es ist wahnsinnig kreativ. Es muss nicht die neueste Kamera sein. Eben, nehmt doch das Handy in der Hand. Ich würde schon empfehlen, eine Kamera zu nehmen. Aber man kann auch mit Handys gute Fotos machen. Seid kreativ, geht fotografieren, habt Spaß draußen in der frischen Luft. Oder seid anders kreativ. Ihr könnt natürlich auch schreiben oder Musik machen. Aber ich finde gerade Kreativität einfach so wichtig in der aktuellen Zeit, in der Welt, in der wir leben. Also, ich glaube, Kreativität macht die Welt zu einem besseren Ort. Und wenn mehr Menschen kreativ sind, dann glaube ich, haben wir eine gute Zukunft für uns.
Was ein perfektes Schlusswort. Jetzt bin ich
Ja,
ein bisschen,
schön.
jetzt, ich war schon schwer, den abmoderieren, weil ich das schon so perfekt ist. Aber, weißt du, was du nicht gesagt hast, sag's ich jetzt. Ich fände es auch sehr gut, wenn man sich deine Fotos anschaut und sich Inspiration zum Reisen sucht dadurch. Weil, wir haben uns beide deinen Blog sehr genau angeschaut. Und das sind schon Bilder drauf, wo man denkt, boah, das hätte ich so nicht gesehen. Und das finde ich spannend. Das würde mich auch interessieren, die Welt so zu sehen. Und nicht nur mit, zack, 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 5 Bilder. Dankeschön, Wiedersehen. Ich habe was für Social Media. Das finde ich schon sehr bereichernd.
Absolut.
Also vielen, vielen Dank für deine Geschichte und für den Einblick in deine Gedanken zu fotografieren, zur Welt. Das war sehr bereichernd, wie immer. Und es war auch sehr schön, dich mal wieder zu hören, nach so vielen Jahren. Und wer sich deine Fotos anschauen will, soll es bitte auf deinem Blog jetzt sofort tun. Wir sind jetzt fertig. Und alle Adressen findet man auf unserem Blog www.mitmilchundzucker.at und alle anderen unserer circa 300, weiß nicht, 20 Podcast-Folgen findet man auch eben dort und auf allen gängigen Podcast-Plattformen.